Kurt zum Mitnehmen.
Die Polizei hat, also die europäische Polizei quasi im Meer und sowas, die haben das richtig kontrolliert quasi. Deshalb kann ja nicht mehr so ein Boot reinkommen. Ja. Und dann irgendwie hat die Mafia das erledigt. Und dann, also sie haben uns gesehen, von beiden Seiten nichts gemacht.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Voices of TU, dem Podcast von Kurt. Mein Name ist Milan Kuhhaupt und ich spreche in der heutigen Folge mit Mohammad Bakur. Mohammad studiert mittlerweile Informatik an der TU Dortmund. Der Weg dahin war für ihn aber alles andere als leicht. 2015 ist Mohammad nämlich aus Syrien nach Deutschland geflohen. Heute spricht er mit mir darüber, was er auf seiner Flucht erlebt hat und wie sich die Ankunft in Deutschland für ihn angefühlt hat. Hallo Mohammad, schön, dass du hier bist. Willkommen.
Hi Milan, danke dir.
Der Podcast startet ja immer mit einer kleinen Fragerunde und das machen wir, damit die HörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen können. Ich stelle dir jetzt gleich 5 Fragen und du sagst dann einfach das allererste, was dir einfällt, also quasi wie aus der Pistole geschossen. Bist du bereit?
Bin ich immer bereit.
Sehr schön, dann los. Zur TU komme ich immer?
Mit dem Bus.
Den besten Kaffee gibt's?
Gibt's also bei E50. Aber meistens trinke ich an der Uni Wasser.
Mein Lieblingsort an der TU ist?
Food-Fakultät auf jeden Fall.
Die Food-Fakultät, okay. Und die TU ist für mich?
Sehr wichtig, also entspannter Ort, viele Freunde.
So, das war jetzt unsere Schnellfragerunde zur TU und auf die Uni kommen wir auch später nochmal kurz zu sprechen. Jetzt wollen wir aber erstmal über deine ja wirklich heftigen Erfahrungen in deiner Heimat sprechen, in Syrien. Mohammad, du hast ja bis zu deinem 18. Lebensjahr in Syrien gewohnt
Ganz
und bist
genau.
auch dort aufgewachsen, ja? Was war denn der ausschlaggebende Punkt für dich, dass du wirklich gesagt hast und entschieden hast, ich kann jetzt hier nicht mehr bleiben, ich muss jetzt hier weg?
Also nach ein paar Jahren, ich war in Syrien richtig Katastrophe. Quasi, beziehungsweise der Krieg. Das ist auch richtig Bürgerkrieg. Also man hat nicht mehr das Gefühl, dass man einfach da bleiben soll, ehrlich gesagt. Also und es wird immer besser, wenn man einfach also wegfährt. Viele Menschen von der Familie sind einfach so verstorben, schätze ich meine. Also ich meine, das Wichtigste, was man hat, ist die Seele. Und wenn irgendwas passiert, dann muss man einfach wegrennen. Das ist das Leben.
Und du hast ja gerade schon gesagt, also du warst ja, glaube ich, gerade mit der Schule fertig.
Ganz genau, ja.
Und hast natürlich auch deine ganze Familie in Syrien gehabt.
Ja.
Und bist ja im Prinzip, dann hast entschieden, alleine zu fliehen.
Mhm.
Wie hat denn deine Familie das aufgefasst? Wie haben die reagiert, als du gesagt hast, dass du jetzt fliehen wirst?
Für meine Familie war besser, dass sie immer noch also in Syrien bleiben und sie wollten auch lieber in Syrien sterben, als in Deutschland oder sowas.
Mhm.
Weißt du, die Gedanken sind komplett anderes, dadurch, dass meine Eltern auch alt sind. Meine Mutter ist Chemieingenieurin und mein Vater ist ein Lehrer und beide werden nie quasi in Deutschland arbeiten können. Schätze ich meine, also für sie ist schwierig, dass die einfach nochmal Deutsch lernen zum Beispiel.
Klar,
und dann einfach ganz neues Leben anfangen, schätze ich meine. Und dann als ich noch in Syrien war, wir haben quasi zu einer anderen Stadt geflüchtet.
Mhm.
Nach dem Angriff von ICS und sowas.
Mit deinen Eltern oder?
Ja, mit meinen Eltern.
Okay.
Und dann habe ich denen gesagt, also es ist jetzt eine Möglichkeit, dass ich auch nach Deutschland fahre. Besonders da war mein Onkel quasi hier schon in Deutschland und sowas.
Mhm.
Und der hat dann uns empfohlen, dass ich einfach auch hier hinkomme und sowas.
Mhm.
Und ich war ja also erst 18 Jahre alt. Also ich konnte wirklich, also die Sprache auch schneller lernen als die anderen, die alt sind.
Ja,
und dann
quasi
hat es geklappt, also.
Das ist schon mal sehr erfreulich. Auf jeden Fall, du stehst hier, genau.
Ja.
Und wie es geklappt hat, genau, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich habe mich aber noch so ein bisschen gefragt, wie kann man sich das denn eigentlich vorstellen? Also für mich ist das, was du erlebt hast, wirklich einfach unvorstellbar, auch aus der deutschen Sicht, aus der westlichen Sicht. Was ist denn genau passiert, bevor du los bist? Also hast du deine Flucht geplant oder versucht, die zu planen? Oder war das einfach so...
Also es war auf jeden Fall nicht entspannt, so richtig, ganz genau. Aber die Geschichte war ein bisschen, wie konnte ich dir sagen, also es war schon, die Gedanken schon da. Aber so richtig 100% habe ich gar nicht gewusst, dass ich jetzt quasi morgen das Ticket buche und dann morgen einfach nach Istanbul fahre und dann von Istanbul dann quasi Menschenhändler klären und dann mit dem Boot nach Griechenland. Es war nicht so einfach geplant, weil du kannst ja nicht quasi, es gibt ein paar Sachen, was du einfach nicht im Internet finden kannst, weißt du, was ich meine?
Klar.
Also du kannst ja nicht einfach schreiben, ich brauche einen Menschenhändler, der mich von A bis C, also von Türkei bis Griechenland, also das war auch so richtig dramatisch irgendwie, das war richtig auch gefährlich.
Das heißt, du hast quasi deine Flucht schon geplant. Es stand fest, du wirst es machen, du wirst fliehen.
Ganz
aber
genau.
Es war nicht klar morgen, sondern es war relativ unbestimmt, wann du fliehen wirst, nur dass du es machen wirst.
Ganz genau. Also so richtig 100% wusste ich, dass ich nach Deutschland komme, nach meinem Abitur.
Ja, und du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren in Deutschland und studierst auch hier. Hast vor knapp 2 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.
Ganz genau, ja.
Ja, und das war ja alles, wie man sich vielleicht vorstellen kann, ein sehr langer und schlimmer Weg für dich, hier hinzukommen, bevor du jetzt studierst und eine deutsche Staatsbürgerschaft hast. Was ist denn ein Ereignis, wo du sagst, das ist dir irgendwie am meisten im Gedächtnis geblieben? Gibt es da so einen Moment?
Also das Moment, sag ich mal, wenn du im Boot bist in der Mitte, also zwischen Türkei und Griechenland, und dann siehst du nicht mehr von beiden Seiten Erde. Ich denke, das ist wirklich, also
War das so ein kleines Schlauchboot auch?
Das war also zum Glück aus Holz, aber trotzdem, man hat es richtig, also nicht gutes Gefühl, verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also, wenn du nicht mehr die Erde siehst und dann, du bist einfach, du stehst im Meer, das ist richtig schlimm, also. Und zweiter Moment, als wir auch im Wald waren, quasi, also das ist zwischen Serbien und Ungarn, glaube ich, heißt das auf Deutsch, das Land. Also als wir einfach rein waren quasi im Wald und dann mussten wir einfach zu Fuß laufen und ohne jemanden, der uns den Weg zeigt, und es war alles alleine und dann wir haben GPS quasi benutzt und dann im Wald hat es gar nicht mehr funktioniert und wir hatten damals auch Snickers dabei, weil wir das, also da bekommst du Kalorien und das ist nicht so viel Gewicht. Und dann als das auch leer war und kein Wasser, da war richtig auch richtig schlechter Moment, sage ich mal.
Wie war es denn für dich, also wie kann man sich das überhaupt vorstellen, so richtig auf der Flucht zu sein? Du hast gerade gesagt, du warst im Boot, du warst alleine mit anderen Flüchtlingen im Wald. Ich kann mir das so gar nicht richtig vorstellen. Und du hast ja im Vorgespräch auch schon erzählt, dass du auch Kontakt zu Schlepperbanden hattest. Was denkt man denn in solchen Momenten eigentlich, wenn man mit denen in Kontakt ist?
Wir haben so richtig Sprichworte auf Arabisch. Man sagt, warum isst du gerne bitter? Weil das Leben ist noch schlimmer, verstehst du? Ich meine, die Situation in Syrien war richtig schlimm. Also ich meine, wie konnte ich dir sagen? Alles, was ich dir erzähle, es kann ja nicht, du kannst ja nicht vorstellen, wenn du einmal im Knast in Syrien landest, quasi, nur weil du Freiheit willst, verstehst du, ich meine?
Ja.
Also ich meine, es gab richtig schlechte Orte in Syrien, sag ich mal, und die Regierung hat richtig die Situation benutzt. Und dann war richtig schlimm quasi in Syrien. Also mein Haus ist schon kaputt, andere Haus ist auch schon kaputt. Weißt du, ich meine, also wenn du so viel verlierst, dann bist du auf einmal, das wird also für dich sowieso leichter, verstehst du, ich meine? Also jetzt in Situation oder in dieser idealen Lage quasi, du denkst ja gar nicht darüber, dass das wirklich vorkommt.
Genau.
Aber wenn irgendwas so richtig schlimm passiert und du irgendwie das Leben noch haben willst, verstehst du? Dann irgendwann bestimmt, also das ist die beste Entscheidung.
Ja, also ist es quasi
ganz genau,
das notwendige Übel in dem Moment.
Ganz genau, so sagen wir auch, glaube ich, also notwendige Übel quasi in diesem Moment, verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut, genau. Mhm. Okay, und war für dich denn schon von Anfang an klar, als du für dich festgelegt hast, du willst jetzt fliehen, war für dich von Anfang an klar, dass du nach Deutschland kommen wirst? Oder war das erstmal quasi unwichtig?
Also für mich persönlich war von Anfang an, das Ziel war Deutschland auf jeden Fall.
Okay.
Also es konnte gut sein, dass das Ziel sich ändert quasi. Je nachdem, wie du landest zum Beispiel. Also ich hatte richtig Glück, dass die mich nicht quasi an die Grenze gesehen haben oder sowas. Also ich war richtig schlau dabei.
Ja.
Also und ich habe gar nicht, also mich als Asyl beworben quasi. Deshalb war für mich auch einfacher, in Deutschland als Asyl quasi zu bewerben und sowas.
Ja.
Und hier war mein Onkel quasi. Auch das spielt eine richtig große Rolle.
Also auch die familiäre Bindung,
ganz genau. Und dann war für mich besser, dass ich auch hier ein bisschen Familie habe.
Das heißt, du hast im Endeffekt schon vorher gewusst, dass du nach Deutschland reisen wirst.
Mhm.
Ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Ne? Du hast vorher schon gewusst, dass du nach Deutschland reisen wirst, weil auch dein Onkel hier war, weil du dann quasi ein bisschen familiäre Bindungen noch hast und schneller auch auf eigenen Füßen stehen kannst.
Mhm.
Und hast dich deswegen auch, weil du ein bisschen Glück hattest bei der Flucht, dass du eben nicht gesehen wurdest.
Ganz genau.
Dann hast du dich in Deutschland fürs Asyl beworben, aber in anderen Ländern einfach gar nicht.
Ja, ganz genau.
Okay. Wie lange warst du denn unterwegs eigentlich?
Also von Syrien bis nach Deutschland 18 Tage.
18 Tage.
Ganz genau.
Okay.
Also mit Warten und sowas.
Ja.
Wie gesagt, also in der Türkei zum Beispiel musste ich 7 Tage warten.
Mhm.
Da war ein bisschen, die Mafia hat nicht so richtig, also Geld bezahlt an beide Seiten. Und deshalb, also die Polizei hat, also die europäische Polizei quasi im Meer und sowas, die haben das richtig kontrolliert quasi. Deshalb kann ja nicht mehr so ein Boot reinkommen.
Ja.
Und dann irgendwie hat die Mafia das erledigt. Und dann, also sie haben uns gesehen, von beide Seiten nichts gemacht. Verstehst du, was ich meine? Also deshalb sage ich dir, es gibt richtig viel Geld darin. Und ich habe es einmal gerechnet, also an dem Tag, als ich nach Deutschland kam, der Schmuggler nennt man das, oder keine Ahnung, der das gemacht hat, hat bestimmt schon mehr als 100.000 Euro pro 3 Stunden gemacht. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Das ist harter Tobak.
Das ist harter Tobak. Also ich kann dir nicht empfehlen, dass du das machst. Es ist auch gefährlich. Also ich habe es auch also noch nicht mehr so richtig im Kopf. Wie habe ich das als 18-Jährige gemacht?
Klar.
Aber ich habe mich immer gefühlt, dass ich ein bisschen also älter im Kopf bin, verstehst du, ich meine. Aber ich kann dir nur etwas sagen. Und wie immer, also Sprichworte, das Geld ist dein Passport. Verstehst du, ich meine?
In dem also, Fall,
wenn du schon Geld hast, bekommst du einfach überall.
Okay, das heißt, du warst insgesamt, hast du gesagt, 18 Tage unterwegs auf der ganz Flucht von Syrien bis nach Deutschland.
Nach Deutschland, ja.
Und dann bist du nach 18 Tagen in Deutschland angekommen. Was war denn, als du nach Deutschland gekommen bist, was war so dein erster Kontakt mit Deutschland? Also so dein erster Eindruck, den du hattest?
Also im Zug sind wir von Österreich nach München. Und dann im Zug kamen so die deutschen Soldaten quasi. Und an die Grenze, weißt du, von Zollamt und sowas, da sieht man dann quasi die deutsche Flagge und sowas. Und wir haben ja gar nicht, also wir konnten ja damals gar nicht Deutsch, aber Englisch auf jeden Fall. Und die konnten auch. Und dann war erster Druck und der erste Wort, we are now in Germany. Und dann die haben gesagt, ja, in Germany. Und dann war richtig Freude. Verstehst du, ich meine, dass du mindestens das Ziel erreicht hast.
So pure Erleichterung ganz quasi.
Genau, ja. Mhm. Aber sonst war einfach ganz normal. Also, hallo, wie geht's dir? Also,
okay.
Ganz normale Gespräche hatten wir. Und einfach Termine, weißt du, du musst einfach erzählen quasi von deinem Werk und sowas.
Ja, ja.
Ja, und es gibt dann witzige Momente. Zum Beispiel in der Bäckerei, da war ich da rein und so. Dann, ich wusste ja gar nicht, dass das Berliner heißt. Verstehst du, ich meine? Und ich habe mit ihr gesagt, I want this one. Und
ja,
dann sie sagt,
okay.
Berliner. Ich habe ihr gesagt, I don't want to go to Berlin. Und das war so richtig komisch.
Ja.
Also ich denke, von beiden Seiten, dass es einfach missverständlich war.
Klar,
dass ich einfach die Sprache gar nicht beherrsche. Und sie hat mich auch gar nicht so richtig gut verstanden auf Englisch. Und dann sie war am Lachen und wir auch. Verstehst du, ich meine?
Also, ja, das ist doch dann wirklich schön, ja.
Ja.
Was war denn, also als du in Deutschland angekommen bist, du hast ja gerade schon auch so ein bisschen angerissen, war das dann eher so ein, jetzt habe ich es geschafft Gefühl oder wie hat sich das für dich angefühlt, als du dann wirklich wusstest, okay, ich bin jetzt in Deutschland, ich habe es jetzt geschafft?
Oh, weißt du, in diesem Moment, du bist sehr, sehr, sehr glücklich, verstehst du? Da bist du richtig schon weit weg von diesem Weg, weil man konnte sterben. Und mindestens, wenn du das Ziel erreicht hast, wo andere Leute gar nicht das quasi bekommen oder viele auch sind auf dem Weg nach Deutschland verstorben und sowas, verstehst du, was ich meine? Also das ist richtig gefährlich, sage ich mal. Deshalb, du bist richtig, also glücklich in diesem Moment. Und an andere Sachen denkst du ja gar nicht mehr. Also zum Beispiel,
klar,
du denkst ja nicht an die Sprache in diesem Moment oder dass du ein neues Leben anfangen willst. Du willst einfach nur dich ausruhen, quasi nur ein bisschen quasi, weißt du, weil dann sind die Füße quasi so richtig dick und der Weg war so richtig schlimm. Du musst laufen, du musst viele Sachen, deine Klamotten waschen.
Ja.
Siehst du, du denkst richtig. Also ich sage, man kann ja nicht einfach immer duschen. Und es war für richtig, also ich war in diesem Moment glücklich. Und dann natürlich auch ein bisschen essen war richtig gut.
Ja.
Und erstmal so nach einer Woche, dann hat man so richtig die Gedanken an Deutschland.
Ja, ich kann mir, also du hast ja auch gerade schon gesagt, die Missverständnisse quasi mit der Bäckerin über Berliner.
Ganz genau.
Weil du ja noch kein Deutsch konntest. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang ja wirklich auch schwer war, die deutsche Sprache auch zu lernen und sich einfach zurechtzufinden in der Sprache und in Deutschland auch selber. Hast du denn Tipps, was dir damals so geholfen hat dabei?
Oh, weißt du, ich komme ja von Syrien an und ich habe damals auch im Gymnasium gelernt für Fortgeschrittene und also ich bin lernfähig quasi, also nicht so wie die anderen. Also vielleicht gibt es auch noch andere Menschen, die aus Syrien kommen, die lernen ja nicht so gut. Deshalb war für mich nach einer Woche, ich habe dann ein Heft gekauft quasi und dann Online-Kurs quasi angeschaut bei YouTube.
Ja.
Also das ist auch kostenlos. Und dann irgendwie, es hat gut funktioniert. Und ich habe es gemerkt, dass ich richtig gut lerne. Also es war für mich am Anfang richtig schwierig, Buchstaben und sowas. Und ich fand, dass die Sprache nicht so richtig emotional ist. Weißt du, was ich meine?
Ja,
Also
ja.
du kannst ja nicht sagen, zum Beispiel, wenn du jemanden wehtust, quasi auf Englisch sagt man sorry, auf Arabisch sagt man asif zum Beispiel.
Ja.
Das klingt so richtig leicht, weißt du, was ich meine? Das klingt richtig emotionaler quasi.
Tut und dann mir leid.
Oder Entschuldigung, das war richtig hart, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich hatte damals nicht also die Sprache gemocht. Aber weißt du, ich war ja jung und ich wollte ja auch hier was machen und hier was lernen und dann studieren, dann arbeiten und sowas. Und meistens vielleicht hier bleiben, weißt du, was ich meine? Also es kann ja gut, dass ich irgendwann auch wieder nach Syrien fahre oder so. Aber damals also war einfach das Ziel, dass man einfach hier bleibt und quasi hier quasi ein Teil von der Gesellschaft ist.
Na, du hast ja auch gerade schon gesagt, du wolltest studieren und das machst du ja jetzt auch, ne? Also wir haben es ja vorhin am Anfang schon kurz gesagt, du studierst jetzt im 5. Semester, glaube ich, hier an der TU. Du studierst Informatik.
Ganz genau.
Und ja, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du das Gleiche nochmal machen? Würdest du nochmal fliehen und
ich kann
hier studieren?
Für mich würde ich es nochmal tun, ja. Also auf jeden Fall. Damals, ich meine, also jetzt nach diesen Jahren zum Beispiel und dass in die Situation in Syrien jetzt auch ruhiger geworden ist, man könnte jetzt sagen, nein, das würde ich nicht mehr tun, aber damals und in dieser Situation, was ich damals hatte, werde ich immer machen.
Okay.
Verstehst du, was ich meine? Aber wenn es jetzt ist, verstehst du, was ich meine, und ganz ruhig ist und kein, also nicht so viel ist es und okay, es gibt noch Rakete und so, aber auch nicht so viel wie früher.
Mhm.
Früher war manchmal 5000 oder so pro Tag. Jetzt vielleicht einmal pro 2-3 Monaten, also ist doch, das Prinzip hat sich geändert auf jeden Fall, aber wenn die Lage so wie früher ist, dann würde ich trotzdem auf jeden Fall also wegkommen.
Okay.
Und ich werde meine Eltern also und meine Familie auch mitnehmen.
Das verstehe ich.
Ja. Das war auch nicht gute Entscheidung von denen, dass die dort bleiben.
Kann man aber natürlich in dem Moment einfach nichts dran ändern, ne?
Ganz genau, ja.
Ja, jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende und die letzte Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, kannst du dir denn vorstellen, irgendwann mal nach Syrien zurückzugehen?
Bestimmt irgendwann. Also man hat diese Vorstellung, verstehst du, ich meine, also die Ecke, woher ich komme, ist sowieso schon als hier, verstehst du, ich meine, ich komme ja von Berg und das ist so 15 Kilometer weit weg vom Meer und richtig ruhig, also mein Dorf war so richtig entspannt, also man kann sich vorstellen, wenn du Rentner bist, dass du dort lebst, verstehst du, also so richtig locker und das Wetter ist auf jeden Fall schon als hier zum Beispiel.
Okay,
man hat diese Vorstellung oder so, aber das Leben dort ist schwierig und es ist also richtig schlimmer als hier. Also ich sage immer, Syrien ist jetzt erste oder zweite schlimmste Land in dieser Welt. Also man kann das ja gar nicht vergleichen. Also hier gibt es vielleicht Probleme quasi oder politische Probleme oder gibt es vielleicht andere Sachen, wo man nicht in Syrien bekommt quasi. Aber trotzdem, für mich ist das immer noch besser als Syrien, verstehst du? Und solange das besser ist, würde ich auf jeden Fall hier bleiben. Und wenn die Lage dort gut ist und dass man dort auch arbeiten kann und dass man auch dort eine Familie quasi aufbauen kann und sowas, es kann gut sein, dass ich auch dahin gehe, verstehst du? Ich meine, man muss immer denken, wir haben ja gar nicht so wie dieses System, so wie Kranken, also Altenpflege und sowas. Und wenn die Älteren auch uns brauchen, also wir Kinder, dann müssen wir uns einfach auch auf denen kümmern, verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und das wird schwierig, dass die dann nach Deutschland kommen. Da muss man vielleicht auch selber dahin gehen.
Ja, okay, ich fasse nochmal kurz zusammen.
Mhm.
Du hast es nach deiner Flucht geschafft, relativ schnell Deutsch zu lernen, hast mittlerweile einen deutschen Pass studierst auch hier in Deutschland jetzt im 5. Semester hier an der TU Informatik.
Ja, ganz genau.
Und kannst dir zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht vorstellen, nach Syrien zurückzugehen.
Nein, in diesem Moment hier noch gar nicht.
Genau, okay. Aber natürlich vielleicht irgendwann, um die Familie zu pflegen, deine Eltern zu pflegen.
Ganz genau.
Mohammed, vielen Dank für das tolle Gespräch und auch für die tiefen Einblicke, die du den HörerInnen und auch mir in deine Fluchtgeschichte gegeben hast. Sehr schön, dass du hier warst.
Dankeschön, Milan. Das hat mich auch gefreut.
Für mich war die Geschichte von Mohammed wirklich sehr schockierend, aber auch einfach sehr beeindruckend, vor allem, weil derartige Erfahrungen für mich natürlich einfach unvorstellbar sind. Und ich fand es sehr interessant und auch sehr beängstigend, so genau zu hören, wie sehr solche Dinge, die eigentlich wirklich niemand erleben sollte, für manche Menschen zur Realität dazugehören. Und auch wenn ich derartiges und ich kann wirklich sagen zum Glück noch nicht erlebt habe und hoffentlich auch nie erleben werde, finde ich es sehr wichtig, dass die Erlebnisse von Geflüchteten nicht unerwähnt bleiben. In den Shownotes findet ihr jetzt noch einmal ein paar Infos. Schaut doch dort gerne mal rein. Was hat Mohammeds Geschichte in euch ausgelöst? Hat sie euch zum Nachdenken angeregt? Wenn ja, dann schreibt es uns doch gerne auf Instagram unter kurt.digital. Nächste Woche geht es hier schon weiter mit einer neuen Folge Voices of TU. Mein Name ist Milan Kuhhaupt und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiederhören.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.